Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Tempelreinigung ist heute Morgen noch unser Thema. Und zwar, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Zusatz, nach den Schilderungen aus Johannes 2, 13 bis 22. Weil auch der Matthäus, der Markus und der Lukas, die berichten auch von einer Tempelreinigung. Aber bei denen findet die Tempelreinigung kurz vor der Kreuzigung von Jesus statt. Und da beim Johannes findet die gerade am Anfang vom Dienst von Jesus statt. Wenn wir das berücksichtigen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass es zwei Tempelreinigungen gegeben hat, wobei es natürlich dann auch wieder Theologen gibt, die das wieder abstreiten würden. Aber ich rede jetzt einmal von der ersten Tempelreinigung. Also die hier, Johannes, die gerade am Anfang von seinem Dienst stattgefunden hat. Und die Geschichte über die erste Tempelreinigung, die schneidet dabei gerade mehrere Themen an. Und ich versuche euch mal einen kleinen Überblick zu geben, was uns denn da jetzt so heute Morgen erwartet. Es kommt das Thema Ablasshandel vor. Das würde man vielleicht so nicht erwarten. Und es kommt auch das Thema vor, die Frage kommt vor, ob Gott oder ob wir bei Gott halbe Sachen machen sollen. So muss ich sagen. Und dann sehen wir eine sehr emotionale Seite von Jesus. Christian hat das schon sehr schön eingeleitet auch. Und wir werden Zeugen von einem Déjà-vu von den Jüngern. Und auch so der menschliche Hang, dass wir immer gerne ein Zeichen möchten haben von Gott, ist natürlich Thema in dieser Geschichte. Und ihr seht, das sind ganz schön viele Themen für eine Predigt. Aber das erwartet uns heute am Morgen. Bevor es aber jetzt losgeht mit meiner Predigt, habe ich gedacht, lasst uns zum Einstieg wieder so ein Lumo-Video schauen. Quasi als bildhafte Lesung. Ich finde, die Videos, die nehmen uns so gut in die Zeit mit und geben uns einfach einen guten Eindruck, wie es könnte ausgesehen haben. Es ist ja nur, wie es könnte ausgesehen haben. Also, schauen wir doch zusammen zum Einstieg das Video.
Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, schafft das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken, der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin zur Rede. Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben. Jesus antwortete ihnen, zerstört diesen Tempel. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was, riefen sie, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten den Voraussagen der Heiligen Schrift und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hatte.
Eindrücklich, die Bilder, wo das gibt. Ich möchte jetzt den Text noch einmal vorlesen. Die sind eingeladen zum Mitlesen. Und es ist damals eine andere Übersetzung. Vorhin ist Hoffnung für alle gewesen. Und ich präsentiere euch da quasi jetzt noch die Neues Leben Bibel. und möchte nach der euch noch einmal vorlesen. Das alljährliche Passafest stand bevor und Jesus ging nach Jerusalem. Im Hof des Tempels sah er Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere zum Verkauf anboten. Und er sah Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen, schafft das alles fort. Macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz. Da erinnerten sich die Jünger an die Prophezeiung aus der Schrift, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Woher nimmst du das Recht, so etwas zu tun, fragten die Juden. Wenn du diese Vollmacht von Gott hast, dann beweis es uns durch ein Wunder. Nun gut, erwiderte Jesus, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? Riefen sie aus. Es hat 46 Jahre gedauert, diesen Tempel zu bauen und du wirst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Doch Jesus hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich die Jünger an das, was Jesus gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und den Worten von Jesus. Was ich an dem Text schon immer sehr geliebt habe, ist die Energie, die in diesem Text steckt. Stellt euch das mal vor. Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Er will das Passafest feiern dort mit ganz vielen Menschen, die ja auch nach Jerusalem strömen. Und dann betritt er den Tempelhof und man sieht schon, wie die Adern, man hat da so Adern, die anschwellen können, oder, am Hals. Man sieht schon, wie die Adern anschwellen an seinem Hals, wie sich Muskeln anfangen von zusammenziehen. Eine Spannung baut sich auf. Was er da sieht und was er da beobachtet, ist Jesus ein Gräuel. Und während er später ja dann am Kreuz betet, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun, kommt es da zu einer Explosion. Es ist so eine richtige Explosion der Emotionen in diesem Text. Jesus ist wie ein Vulkan. Der brodelt zuerst und dann bricht es aus. Und das erleben wir hier in diesem Text. Wir müssen hier noch einmal den Vers zusammen lesen. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsler auf den Boden. Oder? Hey, und er stieß die Tische um. Hä? Das ist passiert. Wahnsinn, oder? Was da passiert ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sehen Jesus doch immer als Heilige, der einem immer alles verzeiht. Hey, wir sehen hier aber eine andere Seite. Wir sehen Emotionen pur und wir sehen Zorn und Wut. Das ist eindrücklich. Im Alten Testament, dort lesen wir öfters vom Zorn Gottes. Und in dieser Geschichte können wir erahnen, ganz fein, was das heisst, was das könnte bedeuten. Paulus, der schreibt auch von dem Zorn Gottes. Römer 1, 18. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Es gibt einen heiligen Zorn. Den dürfen wir auf keinen Fall mit unserem unheiligen Zorn verwechseln. Das wäre absolut falsch. Gottes heiliger Zorn richtet sich gegen Gottlosigkeit und gegen die Ungerechtigkeit der Menschen. Unser Zorn ist oft einfach von Wut und Neid angetrieben. Das ist ganz etwas anderes. Zorn ist nicht gleich Zorn. Und die Bibelstelle da, die will uns auf keinen Fall sagen, dass unser Zorn, unser unheiliger Zorn etwas Gutes ist. Das wäre falsch. Aber sie zeigt auf, dass wir Menschen uns auch vor Gottes heiligem Zorn fürchten. Manchmal schauen wir Gott immer nur als so der Liebe an, wo uns den ganzen Tag über den Kopf streichelt und sagt, du bist so lieb, du bist so gut. Ich liebe es, wenn er das macht. Aber Gott hasst Sünde und wird zornig über Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Zurück in unseren Tempelhof. Eine Person, oder? Hat genug Energie gehabt, um die Aufmerksamkeit von allen zu bekommen. Ich meine, dort innen ist gehandelt worden. Und in diesem Film hat man es gesehen, oder? So laut, gerät ganz viele Menschen, ein Gewusel durcheinander. Und eine Person, Jesus, hat genug Energie gehabt, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er hat alle Schafe und alle Rinder ausgetrieben, hat das Geld der Händler an den Boden geworfen, hat ihre Tische umgestoßen. Eine einzige Person hat da gewaltig Radau gemacht, wenn man so will. Und niemand hat sich in dem Moment gewagt, sich ihm in den Weg zu stellen. Hey, und dabei war die Sachlage für die Juden damals gar nicht so klar, wie sie Jesus uns hier präsentiert. Das ist nämlich auch noch ganz spannend. Der Hof, der zwar zum Tempel gehört hat, aber halt noch quasi vor dem Tempel war, der ist nach der jüdischen Theorie nicht heilig gewesen. Also so einfach ist es nicht. Er war so halb heilig gewesen. Ein halbes Heiligtum bei den Juden. Also, er war schon heiliger gewesen als der Rest der Stadt. Aber längst noch nicht so heilig wie der Tempel. Eben so halb heilig. Noch nicht nur heilig, dass man den Markt nicht machen darf. Die Juden haben manchmal so eine gute Art, etwas auszulecken, so dass es für sie am Schluss aufgeht, oder? Das ist eine ganz pfiffige Auslegung, wie sie das gemacht haben. Und auch gegen diese Pfiffigkeit geht Jesus da vor. Der Hof gehört zum Tempel. Und so hat Jesus wollen, dass der Hof auch für den Hof die gleichen Regeln gelten wie für den Tempel. Und ich habe mir dann so überlegt, dass das eigentlich wie mit uns ist, in unserem Leben. Gott will uns ganz. Er will uns nicht mit anderen Göttern teilen. Er will, dass wir uns ihm ganz zuwenden. Ich meine, Jesus hat sich uns auch ganz zugewendet. Er hat sein ganzes Leben hingegeben für uns. Er ist den ganzen Weg gegangen. Tod und Auferstehung. Er ist für uns alle Menschen gekommen. Nicht nur für Einzelne. Und in dem Bild, oder an dem Bild von dem Tempelhof, können wir sehen, dass wir uns auch entscheiden müssen. Wir können nicht nur ein bisschen zu Gott gehören. Ganz oder gar nicht. He? Und nicht so anfangen zu unterscheiden und so Regeln definieren. Ja, es ist schon ein bisschen heilig, aber halt doch noch nicht so heilig. Jesus ist gegen das vorgegangen. Diene ich mit meinem ganzen Leben Jesus Christus, oder lebe ich meinen Glauben nur halbherzig? Und eine Frage zum Mitnehmen könnte die sein: Herr, wo habe ich noch so einen Markt im Tempelhof? Wo habe ich etwas abgesteckt in meinem Leben und gesagt, das gehört nicht auch dir? Oder nur so halb? Wo bin ich weder kalt noch heiß? Wo bin ich lauwarm? Vielleicht sind das gute Fragen mal zum Mitnehmen jetzt in die kommenden Wochen. Wenn wir in unserem Text weitergehen, dann kommen wir zu den Taubenverkäufern im Vers 16. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen, schafft das alles fort, macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz. Das Gesetz hat es den armen Menschen erlaubt, ein paar Tauben zu opfern, weil sie kein anderes Tiervermögen haben. In dem Sinn war es okay, dass die Tauben verkauft worden sind. Aber Jesus hat nicht wollen, dass aus dem Haus von seinem Vater ein Marktplatz, ein Kaufhaus gemacht wird. Es geht ihm darum, dass es verwerflich ist, den Opferdienst dafür zu missbrauchen, sich zu bereichern. Und genau das haben die Geldwechsler und die Händler gemacht. Viele Leute sind von weit her zu diesem Tempel gereist und dort sind schamlos über den Tisch gezogen worden. Ein miserabler Wechselkurs, völlig überteuerte Opfertiere und einfach der ganze Marktbetrieb. Und ich habe dann den Gedanken mal noch ein bisschen weiterverfolgt. Das Opfer, das ja die Menschen bringen wollten, mit dem Tier, das sie opfern wollten, das hat ja mit der Vergebung der eigenen Schuld zu tun. Und wenn aus dieser Vergebung von Schuld ein Geschäft gemacht wird, dann ist das für Gott natürlich ein Gräuel. Nicht der Verkäufer kann vergeben. Nicht das Tier vergibt, sondern Gott. Und es hat mich dann auch an den später von den Kirchen eingeführten Ablasshandel erinnert. So sind doch überall in Europa Ablassbriefe verkauft worden. Und so ist den Menschen einfach schamlos das Geld aus der Säcke gezogen worden. Man hat quasi das unbildete Volk belogen, mit ihren Ängsten gespielt, ihnen die Hölle gross hingemalt und dann gesagt, und wenn du mir Geld gibst, dann geh, bleibt dir das erspart. Die Ablasshändler, die haben etwas verkauft, was sie nicht haben können tun, was die Kirche nicht haben können tun, was nur Gott kann tun. Vergebung. Aussprechen. Und der Ablasshandel, der ist ja später in der Geschichte auch ganz ein wichtiger Grund geworden für die Reformation von Martin Luther. Und das Traurige ist, wer meint, dass der Ablasshandel eine dunkle Geschichte in der Vergangenheit ist, der täuscht sich leider. Auf eine viel subtilere Art und Weise ist sie bis heute gang und gäbe. Und das gilt jetzt abzulehnen, so wie Jesus das hier abgelehnt hat, dass aus Vergebung ein Geschäft gemacht wird. Das hätte er nicht wollen. Und während das alles so passiert ist, haben die Jünger natürlich zugeschaut. Die sind ja mit ihm in dem Vorhof, in dem Tempelhof innen gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, oder? Da sind ein paar Kinnläden runtergegangen. Die sind doch geschockt gewesen. Ich glaube, die haben Jesus vielleicht auch zum ersten Mal so energiegeladen erlebt, so wütend, so zornig. Ich glaube, die sind aus dem Staunen herausgekommen, was da in dem Moment passiert. Und dann haben sie irgendeine Art ein Déjà-vu gehabt. In Vers 17 steht nämlich, dass sie alles am Psalm 69,10 erinnert hat. Und in diesem Psalm wird beschrieben, dass der verheißene Messias bis im Kommen regelrecht vom Eifer für Gott verzehrt wird. Wörtlich heißt es dort, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Deshalb beleidigen die, die dich beleidigen, auch mich. Und spannend, oder? Während die Jünger so zuschauen, geht ihnen der Vers durch den Kopf, durchs Herz. Und ich stelle mir vor, dass das so wie ein Déjà-vu muss gewesen sein für die. Und der Heilige Geist muss da gewirkt haben, dass da plötzlich ihnen der Vers in den Sinn kommt. Und sie begreifen, dass das jetzt auf Jesus Christus, ja, dass das Jesus Christus beschreibt. Dass da eine Verheißung gerade in dem Moment wahr wird. Plötzlich muss die Aktion von Jesus für sie einen Sinn ergeben haben und sie haben verstanden, wieso er auf die Heiligkeit von dem Tempelhof besteht. Und ich glaube, es war eine neue Bestätigung noch einmal für die Jünger, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist. Und natürlich ist auch die Aktion von Jesus nicht ohne Reaktion geblieben. Und so sind die Juden dann gleich irgendein. Ich glaube, so nach der ersten Entladung haben sie sich vielleicht dann getraut und sind zu Jesus her und haben gesagt, hey, wer gibt dir das Recht, das zu tun? Schau mal, du treibst uns raus, du machst unser Geschäft kaputt, Das geht nicht. Wer gibt das Recht? Und wenn Jesus wirklich die Vollmacht soll haben, die Recht von Gott, dann soll er ihnen das mit einem Wunder beweisen, verlangen sie. Wie hättet ihr auch reagiert, wenn ihr Jesus wäre? Ich habe mir das auch überlegt. Wie hätte ich auch reagiert, wenn ich Jesus wäre? Ich glaube, ich hätte meine Tat gerechtfertigt. Ich hätte es versucht zu erklären Und ich glaube, ich habe es mit einem Wunder auch versucht, die Vollmacht zu beweisen. Jesus ist ganz anders vorgegangen. Er hat es nicht nötig gehabt, sich rechtfertigen. Das erleben wir noch an ganz vielen anderen Orten in der Bibel. Jesus hat gewusst, wer er ist und was er tut. Wer er untersteht und auf wer er lässt. Er hat es nicht nötig gehabt, sich zu rechtfertigen. Und er hat in dem Moment auch kein Wunder vollbracht. Er hat ihnen einfach geantwortet, nun gut, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und die Antwort war für die Juden natürlich unkürlich gewesen. Ich meine, 46 Jahre hat es gedauert, bis unter dem Herodes und dann sogar noch Herodes sein Sohn der Tempel quasi so aufgebaut war, wie er jetzt hier angetroffen worden ist von Jesus und den Jüngern. Und die Juden haben sich nicht vorstellen können, dass der Tempel jemand in 3 Tagen wieder aufbauen kann. Und sie haben auch nicht verstanden, dass Jesus nicht von dem Tempel aus Stein spricht. Das haben sie schon gar nicht verstehen. Sondern dass er von seinem eigenen Leib redet. Ja, der Leib, der war der Tempel, wo die ganze Fülle von Gott drin gewohnt hat. Und das Tragische ist, dass so wie die Juden quasi den Tempel auf dem Tempelberg in dem Moment entweiht haben, so haben sie ein paar Jahre danach auch Jesus Christus dort. Weil sie das alles nicht verstanden haben. Und später, nachdem Jesus dann gekreuzigt worden ist und tatsächlich auch nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, haben sich die Jünger aber da an den Vers 19, mögen erinnern. Sie haben gewusst, hey, das hat Jesus genau vorausgesagt. Und so steht dann im Vers 22, und sie glaubten der Schrift und den Worten von Jesus. Es hat Klick gemacht. Sie haben es plötzlich können zuordnen. Und ich habe mir überlegt, wir können daraus auch etwas lernen. Manchmal, wenn wir die Bibel lesen, kommen wir auch an Vers, die wir nicht verstehen. Die für uns irgendwie sich noch nicht öffnen, wo wir einfach keine Ahnung haben, was die könnten bedeuten. Oder auch, dass der Heilige Geist uns mal Eindruck gibt und wir können gar noch nicht verstehen, was wir mit dem können machen, was, wie wir das können anwenden, was das wirklich mit uns zu tun hat. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir die Sachen in unserem Herz bewahren. Wenn wir es nicht einfach sagen, das verstehe ich nicht und es von uns wegweisen, sondern wenn wir so schwierige Worte, die uns begegnen, in unserem Herz bewahren. Es kann nämlich sehr gut sein, dass sie später einmal dann der Herr uns noch erklären tut. Und wegen dem Wunder, wo wir uns ja, also ich sage jetzt uns, weil ich glaube, wir gehören da dazu, wo wir uns ja immer so gerne wünschen, wie schön wäre es, oder? Gott würde sich immer durch ein Wunder beweisen. Jesus würde immer heute noch jederzeit die Wunder tun, die wir gerne von ihm möchten. Mir ist da die Begegnung von Jesus und dem Thomas. Schon nach der Auferstehung von Jesus in den Sinn gekommen. Johannes 20, 29. Jesus sagt zu Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen, und dennoch glauben. Ich finde es nicht falsch, wenn wir Jesus um Wunder bitten. Überhaupt nicht. Ich finde es sogar schrecklich, wenn wir aufhören, Jesus um Wunder zu bitten. Wir brauchen den Glauben, dass Jesus Wunder tun kann. Und wir dürfen auch so den Wunsch haben und ihm immer wieder in den Ohren liegen, für Wunder zu tun. Aber es ist halt auch Realität, dass nicht alle Wunder, die wir uns wünschen, wahr werden. Und somit ist es ganz wichtig, dass wir unseren Glauben nicht von Wunder abhängig machen. Der Glaube geht viel tiefer als das bloße Sehen von Wunder. Und auch das ist eine wichtige Lektion, finde ich, die der Text hier uns weitergeben möchte. Ja, und damit sind wir eigentlich bereits beim Vers 22 durch und haben so den Überblick über die Geschichte bekommen. Aber zum Schluss von meiner Predigt möchte ich die Geschichte der Tempelreinigung gerne noch in Zusammenhang bringen mit der Geschichte von letzten Sonntag. Da ist es um die Hochzeit von Kana gegangen und der Andreas hat uns dort mit drin genommen. Beide Geschichten erzählen von einem grossen Fest. Einmal von dieser mehrtägigen Hochzeit und einmal von dem grossen Passafest in Jerusalem. Und bei beiden Festen gibt es Unperfektheiten. Wenn man es so nett umschreiben will. Einmal geht der Wein aus, ein gewaltiges Drama am Hochzeitsfest. Und einmal wird der Tempelhof entweiht. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen, das ist noch viel gewaltiger natürlich. Aber an beiden Festen passiert etwas, wo nicht passieren sollte. Und der Johannes, der ja da die beiden Geschichten für uns aufgeschrieben hat, in seinem Johannesevangelium, zeigt uns das menschliche Versagen. Und ich finde, er stellt auch Jesus Christus als den barmherzigen Erlöser daneben. Jesus hat die beiden Feste von menschlichen Störungen beschützt oder befreit und durch seine Taten verherrlicht. Man könnte jetzt plakativ sagen, ohne das Zutun von Jesus wird es auf dieser Welt kein einziges perfektes Fest geben. Es geht aber nicht um die perfekte Fest, sondern Johannes will uns aufzeigen, dass wir selbst bei den Höhepunkten in unserem Leben Jesus nötig haben. Eine Hochzeit, ein Heirat, das ist ein Höhepunkt in unserem Leben, oder? Absolutes Highlight. Und das Passafest war für die Juden auch ein absolutes Highlight im Jahreskalender, oder? Hey, das Passafest ist auch ab auf Jerusalem, Passafest feiern. Ja, wir haben Jesus selbst bei diesen Höhepunkten absolut nötig. Und damit geht der Johannes gegen den leider weit verbreiteten Irrglauben vor, dass wir Jesus nur dann brauchen, wenn es uns nicht gut geht. Nein, eben selbst in den absolut schönsten Momenten von unserem Leben brauchen wir Jesus Christus an unserer Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das irgendwie jetzt die Woche das erste Mal entdeckt, dass die Geschichten noch so wie miteinander verbunden sind und noch so eine gemeinsame Aussage transportieren tun. Und umso wertvoller finde ich somit die Botschaft dahinter. Jesus ist kein Schlechtwettergott, habe ich mir so aufgeschrieben. Jesus ist nicht der Gott, wenn wir Sorgen haben oder wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir irgendwie ein Anliegen haben. Krankheit. Er ist nicht einfach nur dann unser Gott. Er will bei jeder Wetterlage in unserem Leben unser Gott sein. Und wir brauchen ihn auch in jedem Moment von unserem Leben. Das zeigt doch das eben auch auf. Bei den Höhepunkten, wie natürlich auch bei den Tiefpunkten von unserem Leben. Und ich finde, das ist ein schöner Schlussgedanke von dieser Predigt. Wir brauchen Jesus jederzeit in unserem Leben. Bei den Highlights wie bei den Lowlights. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, du bist als Mensch auf die Erde gekommen. Und ich staune so, wir sehen in dieser Geschichte einfach, wie du auch ganz Mensch gewesen bist. Ich glaube, niemand hat es erwartet, was da aus dir rausgebrochen ist. Aber es ist verheißen. Deine Liebe zu deinem Vater, die hat dich verzerrt. Und es tut uns aber so gut, das mitzubekommen. Und ich wünsche mir auch, dass unsere Liebe zu dir uns verzerrt in unserem Leben. Dass wir wirklich voll und ganz eben nicht lauwarm, sondern heiß, wenn dir nachfolgen. Jederzeit. Und Vater, wir wollen an dem festhalten, dass wir dich jederzeit brauchen. Jesus, wir brauchen dich wirklich an unseren tiefsten und schwersten Moment im Leben. Aber wir wollen auch anerkennen, dass selbst dann, wenn wir das Gefühl haben, es läuft gerade alles super, dass auch dann wir dich immer brauchen. Jederzeit. Wir wollen nicht einfach nur in der Not zu dir kommen, sondern wir wollen auch die schönen Sachen mit dir teilen und wir wollen auch dann auf deine Führung und Leitung vertrauen und glauben, Herr. Danke, dass du mit uns bist. Ich danke dir. Amen.